Willkommen bei deinem Podcast Es braucht das ganze Dorf. Hier sprechen jugendliche Alltagsexpertinnen und Experten mit Profis aus der Wissenschaft. Ehrlich und authentisch über mentale Gesundheit und alles, was dazugehört. Du bist nicht allein, denn manchmal braucht es ein ganzes Dorf, um den Weg zu finden. Schön, dass du Teil des Dorfes bist.
In diesem Podcast sprechen wir offen über Themen rund um mentale Gesundheit, die für einige emotional herausfordernd sein können. Wenn du denkst, dass das für dich der Fall sein könnte, empfehlen wir, die Episode nicht allein zu hören. In der Beschreibung findest du hilfreiche Angebote und Ressourcen, die dir Unterstützung bieten können.
Hi, wir sind wieder bei einer neuen Podcast-Folge von Tomoni. Ich bin Laura, 18 Jahre alt und ein Gamechanger bei Tomoni seit, ich glaube, anderthalb Jahren jetzt. Und heute besprechen wir das Thema Diagnosen, was eine Diagnose wie Angststörung, Depression oder ADHS mit einem macht und wie es das Leben verändert und was die Diagnose auch mit der Karriere bzw. dem Schulalltag für Auswirkungen hat eigentlich, ja. Und jetzt mein Gast, ne?
Wenn du möchtest. Wenn du möchtest,
kannst du mich vorstellen. Ja. Und jetzt sagt mein Gast, Colin, ein paar Worte.
Ja, hi ihr Lieben, hier wieder Colin. Ich bin 38, Psychologin, genau. Bin hier quasi ein bisschen für die Einordnung gleich von den Erlebnissen, die wir von Laura hören werden. Und bin jetzt, glaube ich, noch nicht mal ein Jahr bei Tomoni. Also im Gegensatz zu dir bin ich noch ein Baby.
Also ich stelle jetzt mal eine Frage. Also was ist denn eine Diagnose eigentlich und warum brauchen wir das?
Okay. Also erstmal die Aussage, ich glaube, du hast eine, möchtest du darüber reden?
Ja, kann ich machen. Also ich habe, die ist jetzt ein bisschen älter, ich weiß gar nicht, ob die noch aktuell ist, aber...
Guter Punkt, können wir auch mal drüber sprechen nachher.
Mhm. Also ich habe mit 16, also vor 2 Jahren und ich glaube ein Jahr davor auch, also ich war mehrmals beim Psychiater, habe ich bei beiden Malen die Diagnose Depression bekommen und immer im Anhang dazu, dass ich eigentlich eine Medikation machen wollte, aber dann mich immer dagegen entschieden habe. Für mich hatte das jetzt... Ich sage im Schulischen keine großen Auswirkungen, weil ich das mit den Lehrern auch nicht besprochen habe. Und ich weiß auch nicht, ob das jetzt, ich bin mir nicht sicher, ob das später im beruflichen Alltag irgendwie welche Auswirkungen haben wird. Ich bin mir nicht, also das weiß ich gar nicht genau.
Können wir drüber quatschen.
Ja, also zu der Ausgangsfrage, was ist eine Diagnose eigentlich und wieso brauchen wir sie?
Genau, ich habe ja ganz frech jetzt dich gefragt, weil da war ja schon wahnsinnig viel drin. Also du hast zum Beispiel eine Diagnose Depression. Ich glaube wahrscheinlich auch nicht nur die, die unseren Podcast schon länger hören, sondern die auch das erste Mal reinspringen heute. Ich glaube, das hat jeder schon mal gehört. Der Begriff ist so feststehend, das ist auch der Begriff, wie er quasi vergeben wird. Genau, und da war jetzt schon ganz viel drin. Eine Diagnose bekommt man in der Regel von Fachmenschen, so jetzt in unserem Bereich heißt das also in der Regel von PsychiaterInnen oder von PsychotherapeutInnen oder PsychologInnen. So, das sind in der Regel die solche Diagnosen, sogenannte F-Diagnosen. Das hat einfach was damit zu tun, wo die in dem großen Buch der Diagnosen stehen. Die stehen im Kapitel F, da stehen die psychischen Erkrankungen. Die werden in der Regel halt von Psychiatern wie bei dir oder eben PsychologInnen vergeben. Das einfach mal dazu. Warum erwähnen wir das jetzt so? Das wird vielleicht auch nochmal Teil dieser Folge oder der nächsten werden. In letzter Zeit geistert ja auch öfter mal der Begriff Selbstdiagnose durch den Raum. Das sind eben Diagnosen, die entweder von der betroffenen Person sich selbst angeeignet oder vergeben werden, weil sie sagen, sie identifizieren sich damit. Muss man ganz klar abtrennen von den Diagnosen, die von Fachpersonal gestellt werden. Einfach der Weg ist ein anderer, da hinzukommen. Da werden wir wahrscheinlich gleich mal drauf sprechen, wie du deine Diagnose bekommen hast. Aber auch der Sinn und Zweck einer Diagnose.
Ja.
Und ich glaube, das nehme ich einfach mal vorweg, weil das ist so eine Sache, die ist mir aufgefallen, dass da, glaube ich, zwischen Laien und dem Fachpersonal ein großer Unterschied besteht, warum man eine Diagnose braucht. Ich glaube, allgemein ist das immer so, denken dann die Leute, ja, kriegt man so eine Schublade oder man wird stigmatisiert oder man muss irgendwie da jetzt einen Namen draufkleben. Manchmal ist es vielleicht auch für Menschen nur eine Erklärung, sagen, wenn man so ein bisschen lax damit umgeht, oh ja, ich bin irgendwie ein bisschen Depri oder ein bisschen ADHS oder so. Man muss ganz klar sagen, in Fachkreisen gibt es ganz klare Kriterien dafür. Also wir sagen zwar immer, es gibt nicht so die Abhakeliste, die man durchgehen kann, dann ist es so, aber wir haben schon eine Liste, an der wir uns orientieren, wo zum Beispiel drin steht, bei einer Depression zum Beispiel, wie lange muss jetzt ein bestimmtes Verhalten oder ein bestimmtes Gefühlserleben schon vorliegen. Also wir können keine Depressionsdiagnose geben, wenn sich jemand seit gestern in Anführungszeichen schlecht fühlt. Das verhindert einfach schon dieser Leitfaden. Und man hat dann auch, weißt du ja vielleicht auch, man macht dann so Tests zum Beispiel. Ja. Musstest du Fragebögen und hat sich jemand mit dir unterhalten?
Jemand hat sich mit mir unterhalten, aber ich musste auch so Bögen ausfüllen. Ah, okay. Das war dieses ankreuzen, aber von so, wie fühle ich mich manchmal so und so, und dann hatte man so drei Auswahlen und dann konnte man eins von denen ankreuzen.
Ah, okay.
Also ich kann nicht genau, also ich kann, mir fällt jetzt keine genaue Frage ein, aber das war zum Beispiel so, wie stark fühlst du dich traurig oder so? Mhm. Und dann gab es drei Möglichkeiten, die man auswählen konnte. Und das war dann halt wie so ein Quiz eigentlich, fand ich.
Genau, auch schon schön beschrieben. Also wir haben total viele Fragebögen. Das ist auch mal der Unterschied zum Beispiel, welches Alter sitzt vor mir. Du fragst natürlich ein 5-jähriges Kind was anderes als eine 50-jährige Person. Und ihr habt es eben schon wunderschön gehört. Es gibt eben Fragebögen, die fragen das relativ direkt ab. Wie hast du dich in den letzten 7 Tagen gefühlt? Mhm. Und dann hast du 3 oder 5 Antwortmöglichkeiten. Meistens von sehr beschissen bis hin zu sehr gut. Mhm. Und es gibt Fragebögen, die würden jetzt bei Depressionen zum Beispiel sowas fragen, auch wie, hat sich dein Appetit in den letzten 3 Monaten verändert? Hat sich, und dann wird gefragt, mehr, weniger, gleich geblieben? Hat sich der Schlafzyklus verändert? Mehr, weniger, gleich geblieben? Und daran seht ihr schon, es sind jetzt nicht nur Fragen, die nach Gefühl gehen, also im Sinne von, was empfindet man, sondern da werden halt auch noch so Sachen abgefragt wie Essen und Schlafen, weil das eben auch zu diesen Diagnoseleitkriterien gehört, die das Fachpersonal benutzt. Und das ist halt zum Beispiel sehr, sehr wichtig. Und die sind im Einzelnen gar nicht so bekannt bei Laien. Ich weiß nicht, ob du jetzt vielleicht dich erinnerst und sagst, waren Fragen dabei, da habe ich vorher gar nicht, also die machten für mich im ersten Moment gar keinen Sinn oder die habe ich nicht in Verbindung gebracht mit Depressionen.
Eigentlich gerade nicht, mir ist nur eingefallen, dass bei mir diese Frage war, fühlen Sie sich seit über 2 Wochen traurig? Diese typische Frage, die hatte ich 2-mal bei diesem Fragebogen. Also das erste Mal bei der einen Diagnose und dann das zweite Mal und ich war dann so, was ist jetzt dieser Zeitraum von 2 Wochen?
Und dann hast du wahrscheinlich später mal in die Diagnosekriterien geguckt und hast gedacht, da kommen die 2 Wochen her. Und ihr seht schon, die Fragen sind manchmal echt on the nose. Also es ist jetzt nicht so, der jetzt vielleicht bei Psychologie eher noch an die Psychoanalyse mit Freud denkt und jetzt denkt, okay, hier werden irgendwelche Tintenkleckse vorgehalten. Dann sagst du, ich sehe da einen schwermütigen Schmetterling. Wow, das muss was sein. Nein, also man macht relativ straightforward Fragen und fragt eben, in den letzten 2 Wochen war ein anhaltendes Gefühl von Traurigkeit da? Ja, nein, ein bisschen.
Ja.
Und das klingt, glaube ich, für manche lächerlich, aber das funktioniert. Also diese Tests, die denkt sich ja der einzelne Psychologe, der einzelne Psychiater, Psychiaterin nicht aus, mal morgens irgendwie in der Schublade, sondern solche Tests werden, nennt sich Validierung, an hunderten Leuten getestet, gegengetestet, da werden Sachen verändert, bis man wirklich sagt, okay, dieser Fragebogen, so läppisch wie er klingt, sagt ziemlich zuverlässig, ob jemand Depressionen hat oder nicht. Deswegen ist auch immer so wichtig, ganz oft, ich werde bestimmt noch ein paar Mal sagen, gibt ja so, ich sag mal so TikTok Sachen, wo man irgendwie so 5 Fragen beantwortet und da sind man dann sagt, ja, und wenn das alles zustimmt, dann sucht euch auf jeden Fall Hilfe. Also grundsätzlich bin ich immer dafür, sich Hilfe zu suchen, wenn man das Gefühl hat, irgendwas funktioniert nicht. Aber das ist halt ein Riesenunterschied zwischen diesen 5 Fragen und wirklich so einem Test, der vielleicht auch aus 5 Fragen besteht, wo, wie gesagt, sehr viele Jahre ins Land gegangen sind, bevor man gesagt hat, das kann man in die Praxis geben. Deswegen, aber das sind so Fragebögen und weil ich war bei dir wahrscheinlich auch, jemand unterhält sich auch ein bisschen im Gespräch mit dir.
Ja.
Weil natürlich manchmal wir einfach selber nicht wissen, wie so ein Fragebogen funktioniert. Also wir haben schon ein Vorgespräch gehabt. Manchmal denkt man ja vielleicht auch, nee, ich bin ja gar nicht depressiv. War ich jetzt traurig die letzten 2 Tage? Naja, so richtig traurig nicht. Und dann gibt man vielleicht eine zu gute Antwort an.
Ja.
Und dann unterhält sich jemand mit einem und sagt, ja, wie war das denn in den letzten 2 Tagen?
Ich muss sagen, bei mir war das dann halt auch so, dass meine Mutter immer mit dabei war. Mhm. Und dann gab es immer eine Phase, wo sie mit dabei saß und eine Phase, wo ich dann alleine mit der Psychiaterin geredet habe. Und das war dann immer so unangenehm, weil ich hatte das Gefühl, bei meiner Mutter musste ich mich so zusammennehmen. Mhm. Und sobald sie rausgegangen ist, habe ich meistens angefangen zu weinen oder so, weil mich das alles so ziemlich überfordert hatte, die Situation so da drin zu sitzen und dann so über meine Gefühle zu reden. Und ich war so, jetzt muss ich offen reden, weil ich hatte schon, da während ich diese Diagnosen gemacht habe, hatte ich schon Jahre Therapie. Und das Ding, das Problem bei mir war, also ich habe schon mit meiner Therapeutin darüber geredet, dass es mir schlecht geht. Aber ich habe oft Themen ausgelassen, die ich hätte ansprechen müssen, weil ich dachte so, ich weiß nicht, was ich mir gedacht habe, aber ich dachte, man könnte, also besonders als Kind hatte ich das Gefühl, man kann meine Gedanken lesen und wenn es mir richtig schlecht geht, wird man das mir ablesen können. Das war immer für mich so, aber wieso sehen die denn nicht, dass es mir schlecht geht? Und das war für mich dann richtig so irritierend, dass ich dann manchmal angefangen habe, bei meiner Therapeutin zu weinen und sie hat es gar nicht wirklich nachvollziehen können, weil ich immer so nicht so ernste Sachen angesprochen habe oder sowas oder Sachen, die mir wirklich am Herzen lagen. Und es hat mich dann irritiert, weil ich dachte, man könnte das wirklich so ablesen, dass es mir schlecht geht.
Verstehe ich total und das ist, glaube ich, auch so eine Wahrnehmung, die wir haben, weil wir fühlen es ja innen drin total stark. Also für uns ist ja klar, es geht uns beschissen und wir denken wahrscheinlich, ey, ich muss aussehen wie scheiße. Das muss man ja doch ansehen. Hier mal so ein Tipp, auch für die, es hat auch gar nichts mit Alter zu tun. Nein, die meisten Menschen, es gibt Menschen mit sehr guten Antennen, aber die meisten Menschen merken es nicht oder, das ist ja auch eine Perspektive, merken vielleicht was, aber sind selber gehemmt, euch darauf anzusprechen, weil sie sagen, ah, ist jetzt irgendwie komisch, wenn ich sie frage, ob irgendwas los ist, ne, man will es ja irgendwie nicht callen oder so. Ganz ehrlich, auch hier, ich weiß nicht, wie oft ich es mal sage, redet miteinander. Und wenn ihr wirklich das Gefühl habt, ey, mir geht's scheiße, ihr weiß, es ist eine Überwindung wahrscheinlich, aber dann sagt bitte, es geht mir scheiße. Der andere hat dann die Rolle zu sagen, oh, okay, was ist los, was können wir machen? Aber ich glaube, es ist wirklich so ein Ding, dass wir immer glauben, jeder merkt das und sieht das. Nee, also die meisten Menschen, und ich schließe mich da echt ein, obwohl ich trainiert bin, in Anführungszeichen, auf sowas. Nee, wir sind blind und ein bisschen doof, was sowas angeht. Ja. Das ist, wir brauchen es manchmal on the nose einfach. Wie die Fragebögen. Ging es Ihnen schlecht in den letzten zwei Wochen? Ja. Genau, um da nochmal den Bogen zu schließen, also ihr habt dann diese Fragebögen, die werden in der Regel tatsächlich ganz mit Nummern ausgesucht, dann wird meistens was aufaddiert, wahrscheinlich war es bei dir auch so und dann kommt am Ende unterm Strich zum Beispiel, sie haben bei diesem Test 17 Punkte erreicht und dann guckt man auf seinen Zettel, ja, so banal wie es klingt und dann steht dann da, zwischen 15 und 20 ist eine mittelgradige Depression zum Beispiel. Nochmal, diese Tests haben echt viele Validierungs- und Überprüfungssachen durchlaufen. Das kann man schon so grob sagen. Und trotzdem, auf der anderen Seite muss ich auch sagen, das ist jetzt nicht in Stein gemeißelt. Es kann sein, wenn du dieselbe Fragenbogen drei Wochen später machst, dass du anstatt 17 Punkte 15 Punkte hast. Mhm. Oder vielleicht sogar 14 und damit am oberen Ende der unteren Kategorie wärst. Das ist halt für uns im Fachbereich so ein Gradmesser. Der ist gut, aber wie immer, wenn man mit Menschen arbeitet, er ist gut genug. So. Ja. Genau, wenn man solche Werte hat, dann kann man sich das angucken und kann seine, in Anführungszeichen, Häkchenliste setzen, kann sagen, ja, das liegt alles vor. Außerdem hat sie mir 5 Fragebögen ausgefüllt, die alle positiv angesprungen sind. Wir können eine Diagnose vergeben. Und das ist tatsächlich ein teilweise relativ langwieriger Prozess, je nachdem, um welche Diagnose es geht. Weil es gibt eben Diagnosen, die kann man so, sag mal, positiv stellen, im Sinne von, du würdest in die Praxis kommen, würdest mir dein Problem schildern und ich mache einen Test auf Depressionen, sage ich jetzt mal. Und wenn der anschlägt, kann man relativ sicher sagen, okay, ist eine Depression. Es gibt aber auch Störungsbilder oder Neurodivergenzen. Da macht man eher eine Ausschlussdiagnose. Also da zum Beispiel bei ADHS, da habe ich viel gearbeitet. Es ist eigentlich sehr ungünstig, wenn du vorher noch nie irgendwas hast durchlaufen lassen an Tests oder an Gesprächen und gehst direkt zu einer ADHS-Testung. Weil wer sein Handwerk ganz gut versteht, wird sagen, ja, waren Sie denn schon mal bei jemandem? Haben wir denn alle anderen Sachen ausgeschlossen? Weil es gibt eben Diagnosen, die vergibt man im Ausschlusskriterium und sagt, okay, es ist keine Depression, es ist keine Angststörung, es ist keine PTBS, es ist keine Traumafolgestörung, es ist keine Jacke wie Hose, wie auch immer, sucht euch einen schönen Begriff aus. Und dann bleibt am Ende halt nur noch das Letzte übrig. Und dann sagst du, ja, dann sind diese Symptome, die Sie mir berichten, zum Beispiel nur mit einer ADHS zu erklären. Mhm. Also auch da gibt es halt zwei verschiedene Wege. Aber ich nehme mal an, bei dir war es relativ straightforward.
Ja, ich glaube, für mich war das so, zum einen, da haben wir ja vorher schon drüber geredet, dass ich das Gefühl hatte, dass diese Diagnose, dass ich der Diagnose nicht berechtigt bin oder dass es nicht auf mich passt irgendwie. Weil im Vorgespräch mit der Psychiaterin hat sie mich diese Sachen abgefragt wie, hast du ein gutes soziales Umfeld? Mhm. Und das war ein Ja für mich. Ich habe eine gute Handvoll Freunde. Wie läuft es in der Schule? Ich habe ein Einserzeugnis, Einser-2-Zeugnis. Und für mich war das dann so, okay, anscheinend habe ich keine Depression, aber wieso habe ich denn diese Diagnose bekommen? Und für mich war das sehr irritierend und zum einen war das eine Erleichterung, weil ich wusste, okay, ich fühle mich ja so, aber zum anderen konnte ich das auch irgendwie nicht annehmen. Also es war richtig verwirrend für mich ein bisschen.
Okay. War das nicht annehmen eher, weil du dann doch irgendwie gemerkt hast, ich will ja eigentlich gar nicht krank sein? Oder war es eher so das Gefühl von, bin ich überhaupt krank genug für diesen Titel?
Ja, ich glaube eher dieses, bin ich überhaupt krank genug? Mhm. So, ich könnte es ja anderen wegnehmen. So. Mhm. Und ich schaffe es ja, in der Gesellschaft irgendwie weiterzukommen. Mhm. Und ich schaffe es, mich ja irgendwie anzupassen. Also müssen andere, die es ja schwerer haben, müssen ja die Hilfe bekommen.
Ja, an der Stelle, wenn, glaube ich, oft gesagt der Satz, man muss sich krank sein, nicht verdienen. Und was für jemanden ein Problem ist, ist für jemanden ein Problem. Und wenn ihr jetzt gerade zuhört und sagt, ich fühle das total, was sie sagt, was Laura sagt, dann wenn ihr erfolgreich seid und euch trotzdem scheiße fühlt, ist das valide. Also Erfolg im Leben oder in der Liebe oder was weiß ich, sagt überhaupt nichts darüber aus, wie ihr euch innen drin fühlt. Weil wir haben ja hier das beste Beispiel. Man kann erfolgreich sein und kann trotzdem abends zu Hause sitzen und sich denken, ich heul jetzt einfach, weil es ist alles nur zum Heulen.
Ja.
Dann darf man sich auch Hilfe suchen. Wartet bitte nicht erst, bis die Noten runterkrachen und die Freunde irgendwie sich mit einem zerstreiten, sondern eure Gefühle sind valide.
Ich glaube, bei mir war das dann auch so, für mich war das schon erleichternd, weil dann auch in dem Punkt, dass ich endlich so auch aussprechen konnte, dass ich habe richtig oft sehr starke Zukunftsängste und das ist für mich ganz schlimm gewesen. Dann konnte ich das auch irgendwie so damit irgendwie so einbringen. Okay, das liegt ein bisschen daran, dass ich Depressionen als Diagnose habe. Und ich konnte das dann auch irgendwie mehr davon, ich weiß nicht, ich konnte mich mehr davon distanzieren ein bisschen und sagen, okay, das ist jetzt nicht so schlimm, das ist jetzt einfach von deiner Krankheit so. Ich kann mich da ein bisschen abtrennen irgendwie. Das klingt ein bisschen komisch, aber ich kann mich da irgendwie abkapseln ein bisschen.
Nee, also für mich klingt es natürlich nicht komisch, weil das höre ich ganz häufig. Und auf der einen Seite höre ich immer, dass es natürlich, also du erlebst es ja, ne? Und es ist ja auch jetzt nicht irgendwie eine zweite Person, die in deinem Kopf wohnt, die depressiv ist, sondern das bist ja schon du. Auf der anderen Seite höre ich ganz häufig, dass jemand sagt, eigentlich kenne ich mich so, aber nicht. Und das fühlt sich nicht organisch mit mir selbst an. Also man erkennt, dass da ein Fremdkörper in Anführungszeichen ist. Klar, der ist im Körper. Das ist so ein bisschen so, glaube ich, wie man sagen würde, ja, okay, ich weiß, da ist irgendwie, keine Ahnung, mir hat einer einen Tischtennisball unter die Haut genäht. So, ja, der ist jetzt da, dieser Tischtennisball, der ist in meinem Körper, der ist Teil von mir, aber der gehört da eigentlich nicht hin und fühlt sich irgendwie fremd an. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man das weiß. Also man nennt das in der Psychologie Ich-Dyston. Das heißt, ich und das sind nicht miteinander in Harmonie, sondern ich merke, dass das nicht zu mir gehört. Gegenteil dazu wäre ich Syston, ne, klingt ein bisschen wie synchron. Dann sagt man, nee, das bin schon ich. Und das ist auch ein Gefühl, ich glaube, das ist super wichtig. Und da kann eine Diagnose helfen, weil man plötzlich auch einen Namen dafür hat. Wie du es halt sagst, man kann sagen, auch wenn die Gedanken vielleicht zum Beispiel kommen, vielleicht kennst du das auch, man liegt dann da nachts und dann erzählt einem die Depression, wie scheiße man ist. Und ich weiß nicht, ich glaube, es ist für viele Leute erleichternd zu wissen, dass das, und so formuliere ich das jetzt auch, dass das die Depression ist, die einem das gerade erzählt. Dass man so vielleicht das auch wegschieben kann, sagen, halt doch mal kurz deinen Maul, Depression, ich will das nicht hören. Aber ich kann mir vorstellen, wirst du jetzt vielleicht sagen können, wenn man da eine Diagnose hat und weiß, dass das ein Symptom sein kann, ist es erleichternd für dich gewesen oder noch gruseliger?
Ich würde sagen, für mich ist es erleichternder gewesen, weil man damit mehr was anfangen kann. Also es könnte ja, ich glaube, mir ging es ja vor der Diagnose genauso schlecht und da ist man ja so im Dunkeln getappt. Ich hätte jetzt auch eine Selbstdiagnose machen können und sagen können, okay, ich habe jetzt vielleicht Depression, aber ich habe es ja nicht Hand auf Hand sozusagen als Beweis und wenn ich mich selbst diagnostiziere, komme ich mir auch irgendwie blöd vor und helfe mir dann selbst und sagt es dann der ganzen Welt irgendwie, ja, ich habe Depression, aber was bringt mir das dann, wenn ich mir keine Hilfe hole dann irgendwie?
Und das ist, glaube ich, echt ein guter Punkt, wo wir nochmal über Diagnosen und wofür braucht man die eigentlich, weil du hast völlig recht. Ich sag mal, hättest du dir das selber gesagt, was hättest du dann damit gemacht? Also dann hättest du gesagt, okay, ich habe Depressionen, ohne das von einer Fachperson abklären zu lassen. Und dann? Was machst du dann damit? Und ich glaube, das ist ganz wichtig, gerade auch von Seiten von Fachpersonal. Eine Diagnose, ich sage immer, eine Diagnose ist ein Schlüssel. Und zwar ein Schlüssel, um Möglichkeiten freizuschalten. Und es ist vielleicht auch was manchmal unfair wirkt, weil ich rede jetzt mal zum Beispiel vom Bereich ADHS, weil ich da eben viel unterwegs war. Ich habe ganz, ganz viele KlientInnen gehabt, die sind raus aus meiner Testung und ich musste dann Befund schreiben. Und dann habe ich sehr oft die Situation gehabt, ich gesagt habe, also auf dem Spektrum ist die definitiv, auch jetzt nicht gerade am Anfang des Spektrums. Ist sie aber weit genug auf dem Spektrum, dass ich die Diagnose vergeben kann im psychiatrisch, psychologisch-medizinischen Sinne? Und ich habe mich oft dagegen entschieden. Ich habe das dann im Befund auch ausgelegt, habe gesagt, sicherlich auf dem Spektrum, aber würde die Diagnose nicht vergeben. Und jetzt hören das vielleicht Leute und sagen, ja, wie arschig ist das denn von dir? Und da muss man halt sagen, ich habe das nur gemacht, wenn die Person zum Beispiel auch sehr viele Ressourcen selbst hatte. Wenn der Leidensdruck nicht sehr hoch war, das ist immer ein ganz, ganz großer Punkt. Ganz oft waren es Klienten oder Klientinnen, die sind gekommen, da haben die Kinder Diagnosen gekriegt und dann haben sie festgestellt, das Kind hat ja eine Diagnose, ist ja witzig, das Kind ist doch einfach wie ich. Sollte übrigens an dieser Stelle für alle, die sich gerade ertappt fühlen, geht mal zur Testung. Und dann gesagt haben, ja, lass ich mich selber mal testen. Die haben ihr Leben bis dahin aber super hingekriegt, deswegen haben sie es nie bemerkt. Muss ich denen jetzt eine Diagnose geben? Die kommen super klar. Die haben jetzt einfach nur einen Begriff dafür. Ich entscheide oft dann oder habe dann oft dagegen entschieden, weil ich gesagt habe, es bringt der Person nichts. Sie braucht keine Medikamente, also braucht sie den Schlüssel nicht, um an Medikamente ranzukommen. Die Person hat auch von vornherein klar gesagt, nö, Therapie brauche ich nicht, komme ja gut klar. Dafür braucht sie den Schlüssel also auch nicht. Das heißt, denkt immer so ein bisschen daran, von Fachseite aus sind so Diagnosen häufig einfach ein Schlüssel, um euch Möglichkeiten an die Hand zu geben. Eben, was ich gerade gesagt habe, Medikamente, Therapie, Reha, wir können ja gleich mal drüber sprechen, Nachteilsausgleiche zum Beispiel oder ja, solche Dinge. Wenn das aber nicht gebraucht wird oder der Leidensdruck einfach auch nicht hoch genug ist, ist immer die Frage, vergibt man eine Diagnose oder nicht? Weil, da können wir vielleicht auch nochmal drauf geben, da müssen wir halt ehrlich sein, offiziell darf niemand diskriminiert werden aufgrund von Geschlecht, Identität oder auch Diagnose oder Behinderung. Wie die Realität dann tatsächlich läuft, ist halt nochmal eine andere Spur. Und da muss man dann immer ein bisschen abwägen, macht es Sinn, eine Diagnose zu geben. Hat die Person deswegen kein ADHS, 0% oder keine Depression? Nee, nicht im eigentlichen symptomatischen Sinne, aber halt nicht stark genug, als dass man ihr das Waffenarsenal an die Hand geben muss. Und da müssen wir halt einfach sagen, das sind halt Ressourcen, gerade im Gesundheitssystem, System, die sind tatsächlich etwas knapper bemessen. Was nicht heißt, dass irgendwer da draußen irgendwem einen Therapieplatz wegnimmt. Pfui, nein, das denkt ihr jetzt bitte nicht. Das entscheidet ja das Fachpersonal. Also wir gucken dann schon, dass wir sagen, diese Person braucht eine Therapie oder dass man sagt, ich glaube, da wird es jetzt auch mit einer Selbsthilfegruppe funktionieren oder einfach mal irgendwie mit einem gewissen Flyer und ein paar Angeboten. Das würde vielleicht auch schon helfen. Das war jetzt ein langer Aushang dafür, aber ich nehme an, bei dir hast du ja dann wahrscheinlich auch den Schlüssel bekommen und eventuell Therapie oder Medikamente damit zur Verfügung gestellt bekommen.
Weswegen das dann für mich, also im Endeffekt hat es schon insoweit geholfen, dass wir dann schon einen Schlüssel hatten, wo wir dann arbeiten konnten ein bisschen. Ich habe mich trotzdem immer noch ein Stück weit alleine gefühlt, ein bisschen, weil dann auch von Seiten meiner Eltern so die typische Aussage kam, ja, du hast doch alles sozusagen, du hast die guten Noten, du hast doch tolle Freunde und du machst doch so viele Hobbys. Wieso geht's dir schlecht? Und ich war so, keine Ahnung, ich weiß es auch nicht.
Mhm. Da das hier ein Audio-Podcast ist, stellt euch bitte vor, wie ich gerade die Augen rolle, wo Laura das alles erzählt hat.
Ja, und dann dieses, ja, sei doch einfach fröhlich, du brauchst doch nicht traurig sein. Und ich bin so, ich such's mir ja nicht freiwillig aus.
Es wäre so schön, wenn Depressionen so einfach heilbar wären. Hör doch mal einfach auf, traurig zu sein.
Ja.
Aber hast du denn das Gefühl, in deinem Weg mit deiner Depression hat dir das eher geholfen, die Diagnose zu bekommen? Oder sagst du, ja, ich hab's jetzt halt, aber ich sag mal jetzt wirklich substanziell was gebracht, hat's mir nicht?
Ich würde sagen, ich glaube an sich, hat es mir schon irgendwo geholfen, weil ich habe dann wieder mit einer anderen Therapeutin Therapie angefangen.
Okay.
Und aber ein bisschen später dann ein Jahr Abstand und ich habe insofern diese Pause genutzt, dass ich gesagt habe, okay, das und das waren meine Fehler bei der letzten Therapeutin, die ich hatte und jetzt möchte ich es anders machen und wirklich meine Themen intensiv ansprechen.
Cool.
Und das hat mir dann auch geholfen, dass ich gesagt habe, okay, ich hatte schon die Diagnose Depression und die mag jetzt vielleicht veraltet sein. Ich weiß auch gar nicht, die Frage wollte ich nochmal klären, ob eine Diagnose ablaufen kann.
Also so einfach, also es gibt keine, ich kann jetzt nur für den Bereich sprechen, natürlich für die F-Diagnosen. Ich weiß nicht, wie das dann bei Nierenerkrankungen oder so ist. Es gibt kein automatisches Verfallsdatum. Also es ist nicht so, dass man eine Depression erstmal 2 Jahre hat und danach muss man die sich neu verdienen oder so. In der Regel bleiben die auch, soweit ich informiert bin, es hat ja auch viel eben mit Abrechnung, mit Archivierung auch zu tun, bleiben die auch eigentlich auf ewig in der Akte stehen. Aber man kann zum Beispiel bei einer Depression dann zum Beispiel den Vermerk einbringen, Zustand nach. Also dass man zum Beispiel sagt, die Depression ist jetzt seit 5 Jahren nicht aufgetreten. Also macht man Zustand nach zum Beispiel als Kodierung rein oder macht einen Vermerk in die Akte, wo dann was drinsteht wie symptomfrei seit so und so viel Zeit. Das ist möglich, aber gerade bei Erkrankungen, wo man jetzt sagt, die können im Prinzip nicht komplett weggehen, löscht man Diagnose in der Regel auch immer nur sehr vorsichtig aus den F-Diagnosen. Einfach, wo man sagt, naja, wäre ja vielleicht mal gut, vielleicht auch in 20 Jahren, wenn mal wieder irgendwas auftritt bei dir und du bist in der Zeit, keine Ahnung, nach Madrid gezogen oder so, weißt du, neuer Anfang, neues Leben. Und dann kann im Zweifelsfall die dortige Person, die medizinische Fachperson in die Akte gucken und sagen, oh, da war ja mal was vor 20 Jahren. Vielleicht sollte man da mal reingucken, ob das wieder da ist. Deswegen ist es schon ganz hilfreich, wenn man es drin stehen lässt oder in irgendeiner Weise, ich sag mal, ins Archiv packt und sagt, hier, da war mal was. Ich denke, das kann man auch, kennt man von vielen körperlichen Erkrankungen, wenn man mal irgendwann, keine Ahnung, machen wir mal das klassische Beispiel auf, sich irgendwo einen Knochen gebrochen hatte vor 20 Jahren und jetzt bricht der Knochen ständig wieder, dann könnte man ja vielleicht schauen, ha, ist da was nicht richtig damals zusammengewachsen oder haben wir da was falsch zusammengeschraubt oder so. Genau, aber ich sag mal, wäre mir nicht bekannt, dass es Diagnosen in dem Spektrum gibt, die ablaufen nach einer gewissen Zeit.
Jetzt fällt mir noch eine Frage ein.
Das voll gut.
Ist mir, während du erzählt hast, eingefallen. Das kommt ja in der Akte und wir haben ja auch das Thema mit Karriere und sowas. Und für mich war das auch ein ganz großes Thema, weshalb ich Medikamente immer so ein Stück weit abgelehnt habe, auch wenn ich darüber nachgedacht habe, weil ich hatte Angst, dass erstens, dass es was mit meiner Hirnstruktur irgendwas verändert. Obwohl ich aufgeklärt wurde, hatte ich irgendwie Angst davor, dass sich mein Charakter verändert und dass ich Angst hatte, dass es irgendwie auch eingetragen wird und ich dann irgendwie keine Arbeitsstellen oder so, ich weiß nicht, es klingt so absurd, aber da war so eine irrationale Angst irgendwie.
Ja, ich kann die total gut verstehen. Und es ist ja auch, wir könnten euch jetzt hier erzählen, nein, das ist kein Problem, denn es gibt den 3. Artikel des Grundgesetzes, niemand darf diskriminiert werden aufgrund von zum Beispiel seiner Behinderung. Das ist alles nicht relevant. Jetzt haben wir eben schon gesagt, die Realität sieht halt anders aus. Mhm. Also grundsätzlich ist so, alle Ärzte, Ärztinnen, bei denen ihr seid, unterliegen der Schweigepflicht. Auch PsychotherapeutInnen in dem Fall werden Ärztinnen gleichgestellt und haben eine Schweigepflicht. Das heißt, die dürfen ohne eure Zustimmung niemandem was erzählen, was eure Diagnosen angeht, es sei denn, es wäre jetzt Gefahr im Verzug. Also es sei denn, ihr werdet jetzt Kettensägen schwingend durch die Innenstadt laufen und Leute ummurksen wollen, dann, und ihr würdet das eurer Therapeutin zum Beispiel sagen, dann hätte die schon irgendwie, dürfte die jemanden anrufen und sagen, hier, die will jetzt gleich ein Massaker anrichten. Ansonsten, nada. Wenn ihr das nicht freigebt, nada. Jetzt gibt's aber natürlich auch, klar, sie jetzt mit der elektronischen Patientenakte, gibt's natürlich auch ein zentrales Verzeichnis, wo eure Sachen quasi gelagert sind. Da muss man dann in der Regel auch was unterschreiben, aber da darf auch nicht jeder darauf zugreifen. Also grundsätzlich kann man erstmal sagen, rein theoretisch, was in eurer Akte steht, dürft nur ihr bestimmen, wer das lesen kann. Soweit die Theorie. Jetzt kommen wir zu dem Punkt Karriere. In normalen Jobs, ich gehe jetzt mal von den Durchschnittsjobs aus, interessiert das oder hat das keine Sau zu interessieren? Es kann aber zum Beispiel Vorteile haben, es zum Beispiel dem Arbeitgeber zu sagen. Zum Beispiel, wenn man weiß, man hätte jetzt vielleicht, bleiben wir mal bei der Depression, aber es muss jetzt nicht auf dich zutreffen, dass man sagt, ich bin dadurch, kann dadurch manchmal nicht meine Leistung abrufen, wenn ich in eine Phase reinrutsche, bin ich vielleicht für 2-3 Wochen nicht auf demselben Niveau wie sonst, ich kenne das schon von mir, dann kann man jetzt sagen, ich möchte meinen neuen Arbeitgeber darüber informieren. Einfach, dass der weiß, hey, das hat da nichts damit zu tun, dass mir irgendwie die Arbeit am Ärmel vorbeigeht, sondern ich habe einfach eine Erkrankung, so wie man es vielleicht auch machen würde, wenn man eine Behinderung hat oder eine chronische Erkrankung. Einfach, dass sie Bescheid wissen, wenn ich da mal durchhänge, dann kann es möglicherweise einfach ein Schub meiner Erkrankung sein. Und in einer idealen Welt würden dann Chefs, Chefinnen sagen, vielen lieben Dank, Frau so und so, dass sie das gesagt haben, dann weiß ich Bescheid und wenn irgendwas sein sollte, kommen sie auf mich zu, wir unterstützen sie, bla bla bla. Ideale Welt. So, jetzt kann es aber natürlich sein, du hast Arschloch als vorgesetzte Person. Und dann kann es natürlich sein, dass du eher negative Konsequenzen hast. Das soll so nicht sein, aber wir sind halt ehrlich, wenn es halt Idioten sind, dann möglicherweise hast du negative Ausbrüche. Aber wie gesagt, bei einem normalen Job musst du das nicht angeben. Ausnahmen sind, es gibt halt Jobs, die besondere Anforderungen haben, zum Beispiel PilotInnen oder Fluglotsen. Da ist ein höherer Ansatz an Fähigkeiten, die du haben musst. Da muss man auch psychologisch-medizinische Gutachten vorher einholen, Eignungen einholen. Ja, weil du fliegst halt Menschen mit sehr viel Geschwindigkeit in großer Höhe durch die Gegend und da will man relativ sicher sein, dass soweit alles tutti ist. Da muss man, wenn man da das verschweigt und das später rauskommt, gibt es richtig Ärger. Und ein anderer Punkt ist die sogenannte Verbeamtung, vielleicht für alle, die interessant, die zum Beispiel LehrerInnen werden möchten. Da ist es tatsächlich auch ein bisschen kritisch, weil man wird quasi, Verbeamtung bedeutet, dass man beim Staat auf Lebenszeit angestellt wird, zum Beispiel durch das Schulamt. Und die schauen natürlich, weil ihr werdet ja dann von Steuergeldern bezahlt, schauen die Person, die sich jetzt zum Beispiel auf das Beamten, den Beamtenstatus beworben hat, ist es wahrscheinlich, dass die ihr volles Rentenalter erreicht. Ich weiß gar nicht, wo das aktuell liegt, sagen wir mal irgendwo bei Ende 60. Also wenn sich da jemand bewirbt, der Herr Max Mustermann, wird der höchstvermutlich bis zu seinem 66. Lebensjahr voll arbeiten können. Ist das der Fall? Super, Sie sind für die Verbeamtung freigegeben. Ist irgendwas in der Krankengeschichte, das nahelegen würde, könnte, dass das nicht klappt, kann man dir die Verbeamtung verweigern. Das kann alles sein. Du kannst auch wegen Adipositas, also wegen Fettleibigkeit, abgelehnt werden, weil die betreffende Person, die das begutachtet, sagt, die Person ist so stark fettleibig, dass ich nicht glaube, dass die Person bis zum vollen Rentenalter durchhalten wird aufgrund dieser Erkrankung. Also kann ich keine Freigabe für die Verbeamtung geben. Und da gibt es jetzt eben die Fälle, weil wir hier über psychische Erkrankungen reden. Es gibt Fälle, da sind auch tatsächlich, wo bekannt war, dass die Person in Therapie war oder aktuell in Psychotherapie ist während der Begutachtung, dass es aus dem Grund abgelehnt wurde. Weil man gesagt hat, das legt nahe, dass diese Person eben dieses Rentenalter nicht erreichen wird. Es gibt aber auch Fälle, und das ist jetzt das Problem, wo die begutachtende Person gesagt hat, nein, die Person ist ja in Therapie für ihre Erkrankung. Das heißt, sie tut ja etwas dafür, dass sie das volle Rentenalter erreicht. Deswegen stimme ich zu, dass verbeamtet wird, weil die Person ja quasi etwas Positives für ihre Gesundheit macht. Eine andere gutachtende Person legt es halt aus als, ich muss ja überhaupt was tun, also bin ich nicht bei vollem Gesundheitsstatus, also lehne ich ab. Ihr seht, es ist kompliziert, ich habe jetzt sehr viel geredet und ich will niemanden entmutigen, aber man muss halt klar sagen, bei bestimmten Berufsgruppen gibt es erhöhte Anforderungen und da kann es ein Problem sein. Stand 2025. Ich hoffe, wir reden in 1, 2, 3 Jahren darüber und sagen, völliger Blödsinn, hat sich alles geklärt. Ist jetzt ganz einfach.
Ja, ich weiß nicht, ich finde das auch immer so schwer. Also was mir jetzt gerade hängen geblieben ist, dieses, sie muss, also die Person ist ja nicht gesund und sie muss dafür arbeiten, dass sie gesund ist. Und ich denke mir dann so, aber wenigstens habe ich die Selbstreflexion und gehe in Therapie und tue was, damit es mir besser geht. Und dann, ich könnte mich da Stunden drüber aufregen.
Dann könnt ihr, das müsst ihr das selber entscheiden, ob euch quasi Kosten-Nutzen-Rechnung aufgeht. Grundsätzlich geht es erstmal keinen Menschen was an. Egal, ob ihr einen Schnupfen habt, oder eine Depression. Ich weiß, ich habe jetzt schon sehr viel gesagt, aber deswegen vielleicht auch die kurze Anmerkung, wenn ihr euch krank schreiben lasst, so eine sogenannte AU, also eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung muss man ja dann abgeben, oft bei der Arbeit. Und das machen ganz viele falsch, als es noch die Papiervariante gab. Da stehen ja auch diese Kodierungen drauf, zum Beispiel U35 oder wenn wir jetzt bei den psychiatrischen Sachen bleiben, F34E oder so. Der Arbeitgeber kriegt immer die Variante, wo das nicht draufsteht, weil es geht den Scheißdreck an, warum man krankgeschrieben ist. Das wisst nur ihr und die Krankenkasse und die Krankenkasse darf das auch nicht einfach rausgeben. Also das vielleicht mal auch so als Hinweis, wenn euer Arbeitgeber euch fragt, warum waren Sie denn krank letzte Woche? Dann könnt ihr das beantworten, müsst ihr aber nicht. Mal so als kleiner Hinweis.
Ich glaube, ich würde aus Reflex, wenn es jetzt wegen meiner psychischen Erkrankung wäre, würde ich tatsächlich das nicht thematisieren, weil ich dann irgendwie das Gefühl hätte, dass die mich verurteilen würden, wenn ich das sagen würde. Das hat ja auch jetzt was mit Stigmatisierung immer noch zu tun.
Total.
Dass ich dann das Gefühl habe, okay, für die Person bin ich jetzt abgeschrieben. Für die Person bin ich jetzt irgendwie eine irre Person, die überhaupt nichts auf die Reihe bekommt. Das habe ich oft das Gefühl, wenn ich mit Menschen spreche, die nicht so viel mit psychischen Erkrankungen am Hut hatten. Ich muss mich da erstmal rantasten, um überhaupt zu wissen, okay, haben die irgendwie Awareness darüber oder nicht. Ich fühle mich dann auch so unsicher, weil mir merkt man das ja nicht an, dass ich Depressionen habe.
Und ich verstehe auch total, wenn du sagst, weil ich glaube, es geht mit vielen Bereichen so, wenn man so merkt, so dass hier ist kein Safe Space, würde ich es auch nicht auf den Tisch ballern.
Ja.
Weil, ja, ich meine, hat sich denn was verändert? Sind Menschen, nachdem du über deine Diagnose gesprochen hast, sind die irgendwie anders mit dir umgegangen oder haben sich entfernt? Oder?
Ich habe nicht mit so vielen, also über meine Diagnose gesprochen. Ich glaube,
dann jetzt willkommen im Podcast.
Naja, also ich denke mir dann auch so, es soll ja anderen weiterhelfen, deswegen ist es für mich nicht so schlimm, aber jetzt im privaten Kreis eigentlich, wenn ich mit Freunden darüber geredet habe, die meisten hat es, ich weiß nicht, schon irgendwo ein Stück weit überrascht, weil ich eine sehr optimistische Person bin. Für mich war das dann so, okay, meine Freunde sind sehr gut damit umgegangen, die haben mich, also für die war das gar kein Ding, aber die haben es auch nie wirklich bemerkt, wie ich mich verhalte, wenn es mir wirklich beschissen geht.
Ja, kann ich verstehen. Also ich meine, wir reden ja auch immer so darüber, seid ehrlich und macht und tut. Ich verstehe aber total, wenn man sagt, ja, das ist schön und gut, aber wenn es sich in dem Moment nicht so anfühlt oder man einfach merkt, ich kann das in dem Moment nicht, dann ist das auch nicht schlimm. Also ne, wenn wir hier immer so Empowerment sind, wenn ihr aber merkt, ich kann das gerade nicht, ja, dann ist es halt so. Ja, und vielleicht hat es ja auch einen Grund oder es macht ja angreifbar, seien wir ehrlich. Vielleicht hat ja auch der eine oder andere schon eine schlechte Erfahrung gemacht und hat gesagt, toll, ich war offen und dann, wie, was du eigentlich gesagt hast, ne, so dieses, und dann war ich auf einmal die Depressive.
Ja.
Und alles wird dann vielleicht so gemünzt auf, ah ja, das ist ja wegen deiner Depression.
Ja.
Ah ja, stimmt, aber wegen deiner Depression, bleib doch zu Hause. Oder ich weiß nicht, ob das was für dich ist, weil deine Depression. Das kann ich mir auch vorstellen, dass das schwierig ist manchmal.
Ich glaube auch dieses, wenn man Witze darüber macht, so ja, ich bin jetzt so Depri oder so. Ich sage das ja auch manchmal so, wenn es mir blöd geht. Also wenn ich einfach einen beschissenen Tag hatte, sage ich das auch manchmal. Aber mir fällt das dann im nächsten Moment wieder so ein, so ich muss mal aufpassen, was ich sage, weil dann meine Freunde, bei denen gehen dann auch diese Alarmglocken an, wenn ich sage, ja, mir geht's richtig beschissen oder richtig scheiß Tag. Ja. Da sind die dann wieder so, ah, okay, aber du hast doch Depressionen, geht's dir gut?
Also gut, wenn die Alarmglocken angehen. Ja, aber das haben wir, glaube ich, auch schon mal in einer Folge extra besprochen, dass wir gesagt haben, es ist halt so doof, weil es ist ja, ne, ich bin ein bisschen Depri, sagt ja auch was aus. Sagt ja jetzt nicht nur aus, hä, mir geht's irgendwie ein bisschen schlecht, sondern das macht ja, also das hat ja schon eine gewisse Aussage einfach im Alltag. Man sagt jetzt nicht bei allem so, ich bin ein bisschen Depri, aber wenn man sagt, ich bin halt wirklich so ein bisschen auch down einfach. Und ich will das auch immer keinem verbieten, weil ich weiß ja auch, dass niemand dann klinisch depressiv meint. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Aber es ist halt so blöd, weil halt jeder dann an diesen Begriff denkt. Und wenn man dann eben wirklich jemanden im Freundeskreis hat, der die Diagnose hat, ich glaube, das geht dann vielleicht auch FreundInnen so, die sagen, oh, sorry, nee, also damit wollte ich jetzt nicht. Wir finden bestimmt irgendwann eine Lösung dafür in den nächsten Jahren, aber bis dahin, glaube ich, müssen wir es auch einfach ein bisschen ausloten. Also ich verstehe, wie gesagt, da sind wir wieder, ne? Depri sein oder depressiv sein im Alltagssprech bedeutet halt was anderes, als wenn du halt bei einem Profi sitzt und sagst, meine Depression kickt heute richtig hart, dann ist das was anderes, als wenn du mit deinen Freunden zusammen sitzt und sagst, oh ey, meine Depri kickt heute richtig hart.
Ja.
Not the same, würde ich behaupten.
Mich einer Lehrerin anvertraut, dass ich eine Diagnose, also eine psychische Erkrankung habe. Und sie hat sich das auch sehr zu Herzen genommen. Und trotzdem, das ist halt meine Mathelehrerin, trotzdem stehen diese Verspätungen immer noch drin. Und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Da denke ich mir dann auch so, ich weiß gar nicht, was ein Nachteilsausgleich da eigentlich machen kann.
Voll die gute Überleitung. Ich wollte mich gerade sagen, was viele nicht wissen, du kannst auch mit einer Depression einen Nachteilsausgleich beantragen. Großes Wort für die zum Einordnen in der Schule. Kann man sogenannte Nachteilsausgleiche beantragen. Die Regelungen dafür sind ein bisschen von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, aber damit könnt ihr quasi aufgrund einer Diagnose gewisse, ja eben Nachteilsausgleiche bekommen. Das kategoriert sich, glaube ich, in drei Bereiche irgendwie. Erstmal, wie ihr die Leistung Leistung erbringen müsst. Also zum Beispiel für Personen, glaube ich, die zum Beispiel eine Angststörung hätten. Da kann man zum Beispiel sagen, okay, die Person muss keine Referate vor allen führen, sondern vielleicht nur in einer One-on-One-Situation. Oder ich habe auch schon gehört, dass Lehrkräfte gemacht haben, okay, die hat das Referat zu Hause aufgesprochen, in einem One-Take natürlich, und hat dann die Videokassette, die Datei abgegeben. Das habe ich wieder meinem Alter verraten. So könnte man das zum Beispiel machen. Und dann gibt es, glaube ich, noch den Bereich, wie man die Leistung feststellt. Also zum Beispiel, wenn jemand zum Beispiel auch eine Bewegungseinschränkung hat, dass man im Sport dann eben nicht sagt, du musst dieselbe Sportübung machen wie die anderen, sondern eine, die für deinen Bewegungsapparat machbar ist, trotzdem herausfordernd, aber machbar ist. Oder zum Beispiel, dass man die Arbeit anpasst, die abgegeben werden muss. Und dann gibt es halt noch die Variante, die Bewertung zu ändern. Also zum Beispiel bei, für Personen mit Leserechtschreibschwäche gibt es zum Beispiel beim Nachteilsausgleich die Möglichkeit zu sagen, die Rechtschreibung wird nicht bewertet im Aufsatz. Dann wird das anders verrechnet, weil oft ist ja so, der Aufsatz wird bewertet nach Orthographie, also Rechtschreibung, Inhalt, Fragestellung und so weiter. Und dann ergibt sich ja so eine Gesamtnote. Und man kann dann eben bei Menschen, die LRS haben, sagen, Orthographie, also Rechtschreibung geht raus. So, und dann wird die Note einfach anders berechnet. Grundsätzlich hat man diese drei Möglichkeiten und man könnte eben zum Beispiel bestimmt, weil wie gesagt, Lehrkräften ist da glaube ich echt, je nach Bundesland, viel Kreativität zugeschrieben, könnte man vielleicht schauen, ob man sagt, okay, aufgrund der Erkrankung, zum Beispiel Depression, kommt sie sehr häufig zu spät. Ich nehme das nicht mit in die Bewertung auf. Also vielleicht werden die Fehlstunden trotzdem gezählt und die stehen auch im Zeugnis, aber sie dürfen, ich weiß jetzt immer wieder bei, wer sagt mir, dass das die Lehrkraft nicht trotzdem macht, aber man sagt, okay, das rechne ich nicht in die mündliche Note ein zum Beispiel. Also das wäre wahrscheinlich eine Option oder dass man eben sagt, okay, dafür kriegt die Person vielleicht nochmal in der Anschlussstunde, wenn alle schon Schluss haben, kriegt die Person nochmal extra Zeit, um zum Beispiel Sachen nachholen zu können oder ähnliches. Also ich war tatsächlich, als ich mich jetzt für die Folge mit dem Thema beschäftigt habe, erstaunt darüber. Wie gesagt, ich weiß, Bundesländer unterschiedlich, aber wie kreativ Lehrkräfte da sein können, um einer Person einen Nachteil auszugleichen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Es geht nicht darum, dass jemand einen Vorteil bekommt, weil jetzt, wenn jetzt jemand diesen Podcast hört, sagt, da muss ich mich auch nicht mehr anstrengen in Rechtschreibung. Nee, es geht darum, dass hier wirklich jemand einen Zustand, eine Behinderung, eine Erkrankung hat, die es der Person aus Gründen unmöglich macht, zum Beispiel schön zu schreiben oder eben korrekte Orthographie anzuwenden. Also die Person kann sich anstrengen bis zum Nimmerleinstag, es geht halt nicht. Und dann ist es kein Vorteil, dass das nicht bewertet wird, sondern es ist Gerechtigkeit, dass es nicht bewertet wird, weil wenn du theoretisch durch Lernen besser rechtschreiben können könntest, dann darf man das bewerten. Aber wenn die Person halt machen kann, was sie will und es geht nicht, also was hat denn dann für eine Bewertung auch einen Zweck? Also ich mache es jetzt mal ganz hart. Wenn ich die Beine abhacke und sage, jetzt renn mal den Cooper-Test, was ist das für eine Bewertungsgrundlage?
Ja.
Also dann wäre es zum Beispiel Nachteilsausgleich, der Person einen Rollstuhl zur Verfügung zu stellen und zu sagen, ab geht's jetzt mit dem Sportrollstuhl. Das wäre Nachteilsausgleich vermutlich, aber einfach zu sagen, na dann robb mal durch die Gegend und ich nehme dieselbe Zeitmessung für die Leute mit Beinen. Ich glaube, da sind wir uns einig, das wäre nicht fair. Und so wäre es halt auch in der Schule. Aber auch da, ne, was wir vorhin hatten, Kosten-Nutzen-Rechnung. Weil wenn du, glaube ich, den Nachteilsausgleich beantragst, bitte alle Lehrkräfte da draußen, korrigiert mich. Ich glaube, das kann man nicht spezifisch nur für eine Lehrkraft machen, weil das muss ja dann irgendwo, glaube ich, überprüft werden. Ich glaube, da muss das Lehrerkollegium zustimmen, dass man das macht. Und dann erfahren es halt, glaube ich, alle, die dich unterrichten. Und dann, wenn du halt sagst, ja, von den 10 Lehrkräften, die ich habe, finde ich das bei 9 okay, aber diese eine Lehrkraft, da will ich absolut nicht, dass sie das weiß. Ich glaube, das könnte dann schon schwierig werden.
Ja, ich glaube, für mich war das dann auch so, dass es für mich auch nicht so relevant ist, weil ich ja trotzdem gute Noten schreibe. Das ist ja das Ding, dass ich, auch wenn ich diese Diagnose bekommen habe, dass ich einfach ja trotzdem diese Leistung erbringen konnte, die in der Gesellschaft erwartet wird. Habe ich mich auch oft nicht getraut und jetzt auch immer noch nicht, dass ich zu den Lehrern gehe und sage, ja, ich habe die Diagnose, weil ich dann das Gefühl habe, dass viele dann Vorurteile haben und sagen, ja, aber du kannst es ja gar nicht abhaken, was so typisch für eine Depression ist oder so typisch für diese Diagnose zutrifft. Und dann fühle ich mich immer so gegen den Kopf gestoßen und dann bin ich so, okay, egal.
Ja, verstehe ich. Und das ist, glaube ich, genau das, was wir beide schon gesagt haben, dieses Abwägen. So, ja. Ist es jetzt wirklich was, was mir einen Vorteil bringt? Und ich meine einen Vorteil im Sinne von, dass man eben nicht dieses Extragewicht mit sich rumtragen soll, ne? Dass man eine Gleichheit herstellt. Bringt es mir das wirklich was? Oder macht es mein Leben eigentlich schwieriger? Weil vielleicht in deinem Fall die Leute kommen und sagen, naja, so richtig depressiv ist sie ja nicht. Ja. Oder naja, also dafür die Noten. Oder vielleicht ja noch höhere Ansprüche an einen haben. Ich finde, es gibt ja auch Diagnosen, die vermeintlich so, wo man positive Vorurteile hat. Oft ja zum Beispiel auch bei Autismus.
Ja.
Und sagt, ja, das ist ja nicht schlimm, weil das sind ja alles Hochbegabte. Stimmt nicht, die wenigsten. Die meisten haben einen ganz normalen Verstand, so wenn sie in die Schule gehen können, also die, von denen die schulfähig sind. Aber dann sind es ja so positive Vorurteile, ne? Also man sagt, ja, bist ja Autist, wissen wir jetzt. Dann musst du ja in Mathe nur noch Einsen schreiben, so. Ja, nein. Also das ist halt auch schädlich. Und wie gesagt, dann vielleicht auch eben umgekehrt bei einer Depression, so, ja, aber so traurig sieht sie ja gar nicht aus.
Ja.
Ja, Sherlock, super. Aber wie ist es denn zum Beispiel, wo wir jetzt gerade dabei sind? Du hast ja gesagt, auch mit Freunden. Wissen alle deine Freunde von deiner Diagnose oder sagst du, nee, das ist, schiebe ich irgendwann mal, wenn es passt, rein? Oder?
Also ich würde sagen, alle meine Freunde wissen schon, dass ich Depressionen habe. Ich weiß nicht, für mich, ich glaube, ich habe, das klingt so dumm, aber ich habe meine, also nicht dumm, aber das, ich habe meine Freunde so ausgewählt, dass ich wusste, okay, ich kann mit denen darüber reden. Ich könnte jetzt, jeder, der in meinem engeren Kreis ist, ich könnte mit der Person offen reden über meine Gefühle, über meine Erkrankung. Und ich glaube, deswegen war das für mich nicht so ein Thema, dass ich sagen würde, ja, so, ja, okay, ich habe das jetzt und ich kann mich niemandem anvertrauen. Ich glaube, was dann schwerer für mich war, ist dann zu sagen, in dem Moment, mir geht es aber seit ein paar Tagen schlecht. Mhm. Also ich konnte sagen, okay, ich habe die Diagnose, aber ich habe das so sehr emotionslos rübergebracht und distanziert von mir und habe nicht gesagt und habe das so runtergerattert wie so ein Wissen. Podcast-mäßig und habe dann erklärt, okay, und das und das und das und das könnte dann sein und das und das sind meine Symptome, die da drauf treffen, aber ich konnte dann nie wirklich meine Gefühle dazu äußern oder Probleme, die zum Beispiel die Depression dadurch bringen, konnte ich auch irgendwie nicht so nennen. Also ich konnte einfach nur sagen, okay, ich habe das und ist halt so, ne?
Da kann es eben hilfreich sein, wenn man eine offizielle Diagnose hat, weil dann kriegt man ja auch offizielle Tipps dafür. Also das klingt so blöd, offiziell. Mhm. Die haben keine Krawatte um oder so. Aber es gibt ja auch, man muss ja nur googeln, ne? Wir sind ja ein digitales Zeitalter. Klar, die meisten gängigen Tipps findet man da auch. Es gibt aber auch einfach so Sachen, die die Fachpersonen einfach nur wissen, wo man sagt, hey, probieren Sie mal das, weil das hilft tatsächlich ganz vielen Leuten. Und manchmal sind das so unsexy Tipps und deswegen machen die sich zum Beispiel nicht so gut vielleicht auf Social Media oder nicht auf den großen Accounts. Aber manchmal sind auch so unsexy Tipps echt praktisch und die kriegt man halt dann eher beim Fachpersonal. Dafür ist dann auch ganz gut, wenn man sich um so eine offizielle Diagnose bemüht.
Ich glaube, was für mich am wichtigsten ist, dass wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht Hilfe, dann sucht euch die wirklich und ihr dann eine Diagnose bekommt, denkt nicht, dass ihr euch darauf ausruhen könnt und euer Verhalten dafür entschuldigen könnt, sondern arbeitet dann auch wirklich damit, wenn ihr schon diese Diagnose habt, weil euer Verhalten könnt ihr nicht immer auf diese Diagnose dann draufbalancieren und sagen, okay, aber das liegt ja daran, dass ich die Diagnose habe, aber ihr arbeitet nicht daran. Ich glaube, das ist für mich ganz wichtig.
Super. Würde ich anschließen und würde sagen, eine Diagnose ist nicht das Ende eures Weges, sondern eigentlich ein Teil eures Weges, weil es ist der Schlüssel, um weitergehen zu können. Ich glaube, das ist mir ganz wichtig. Also damit endet euer Weg nicht, damit es euch besser geht, sondern das ist sozusagen die Werkstatt, der Equipment Point, wo ihr eure Ausrüstung bekommt und dann losziehen könnt und es euch besser gehen lassen könnt, dafür was tun könnt.
Also, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst ein Abo da und hört in die anderen Folgen rein, wenn ihr den noch nicht gehört habt. Folgt uns auf Instagram und markiert die Glocke, damit ihr die nächste Folge mitbekommt. Ja,
genau. Ihr dürft uns auch gerne was schreiben. Also ihr dürft auch gerne sagen, wenn ihr was hören wollt von uns, wenn ihr euch ein Thema wünscht oder wenn ich weniger blöde Witze machen soll oder wenn die Laura mehr quatschen soll. Schreibt uns gerne, wir freuen uns über Feedback. Und dann sehen wir uns wahrscheinlich oder hören uns wahrscheinlich in der nächsten Folge wieder, oder?
Ja, und ich glaube, ihr könnt sogar mit Sternen markieren, oder? Bei Spotify kann man das machen.
Ich glaube, da gibt es Sternchen, ja. Hey, ihr kennt euch ja aus, cool. Wo immer ihr uns hört, macht den Stern, die Glocke, den Igel, was auch immer ihr drücken könnt, drückt drauf.
Ja, bitte. Okay, tschüss.
Ciao.